Ihr Lieben, ihr kennt sicher die Situation, wenn man gerade reisen geht. Man nimmt gemütlich Platz im Zug, vielleicht für eine längere Strecke, hat Lektüren und Musik dabei. Man möchte geniessen und dann fängt es gegenüber mit einer Frage an. Und dann fängt es auch mal bei mir schon an, ja, was will ich jetzt? Jetzt haben wir doch etwas vorgenommen, das habe ich extra parat gemacht, dass ich dann auf dieser Reise meine Ruhe habe und das kann lesen oder hören. Und also, dass Sie mich richtig verstehen. Auf eine freundliche erste Begrüßung im Zug, da habe ich nichts. Aber wenn es dann grundsätzlich wird und wenn dann eben die Fragen kommen, die sich plötzlich so als Glaubensfragen herausstellen, dann wird es bei mir schwierig. Und ich weiss, die Person meint es gut. Aber es kommt nicht immer gut an. Es stößt nicht immer auf fruchtbaren Boden, so Fragen. Und nicht bei mir, ich bin ein anständiger Mensch. Aber es kann dann auch so Rückzugsmomente geben, die am Evangelium dann nicht so dienen. Aus gut gemeint wird dann eben leider das Gegenteil. Ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, dass da in Vinti weniger also Hardcore-Evangelisten tätig sind, wie solche, die ich kenne, die sagen, wenn ich 2 Minuten im Zug, im Bus oder im Flugzeug bin, dann bin ich im tiefsten Glaubensgespräch hinein. Und ich denke dann für mich immer, ob der andere will oder nicht. Aber nur wegen dem sagen, ja, wir lassen es, wir machen es nicht, das ist ja auch kein Weg. Und ich gehe auch davon aus, dass ihr auch Menschen seid, wo es ihnen nicht gleich ist, wie es den Menschen um euch herum geht. Weiss die Umgebung von der Liebe von Gott, von seiner Absicht? Oder wissen sie es nicht? Und eben nur, weil es Menschen gibt, die so mit der Tür ins Haus hineingehen, ist es ja nicht eine Lösung, dass man dann sagt, ja, dann lasse ich es lieber, ich will niemanden belästigen. Und von daher bin ich dann eben drauf gekommen, es gäbe ja noch die andere Seite, eben für die eher feineren, ruhigeren Menschen, die könnten ja vielleicht mal gefragt werden. Also, das ist bei mir, nachdem wir gezögelt haben, schon relativ gleich passiert. Warum gehen Sie immer am Sonntag am Morgen viel früher aus dem Haus wie sonst? Also, ich bin pensioniert und muss ja nicht mehr arbeiten. Und Sie haben immer auch noch Gepäck dabei, einen grossen Rucksack und manchmal noch Gitarren. Und dann fragen Sie, dann kann ich sagen, was ich mache. Ich weiss, beim Pfarrer ist das manchmal ein bisschen einfacher, aber auch bei euch kann das so sein, dass man euch eben gleich beobachtet und ihr habt das Gefühl, die Nachbarn merken es nicht, aber die merken es schon. Aber sie getrauen sich auch nicht so schnell zum Fragen. Darum, mein Wunsch, fragwürdiger werden, dass man gefragt wird, dass man eben auch die Fragen kann beantworten, die die Menschen haben und die sie sich vielleicht aus was für Gründen auch nicht getraut haben zum Stellen. Ich habe jetzt an der Konferenz Sarah Staub kennengelernt. Wenn ihr auf der DMK-Homepage geht, hat sie ja immer so Leute drauf, die sagen, ich bin in der Methodistenkirche, komma will. Und die Sarah Staub ist schon seit ein paar Wochen drauf und ich dachte, ich kenne so viele Leute in der Kirche und bis jetzt habe ich alle gekannt, die auf dieser Homepage gekommen sind, die gesagt haben, ich bin der Methodistenkirche, Doppelpunkt will. Aber die kenne ich nicht, ich habe nie etwas gehört, habe meine Kollegen gefragt, ich kenne die auch nicht. Sie fängt jetzt dann offiziell neu an, als Lokalpfarrerin in diesem ganzen neuen Bereich Kirche anders, also wo so verschiedene Sachen versucht werden. Sie schreibt Podcasts für Leute, die aus Kirchen und Gemeinschaften austreten sind und die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass das gibt. Es gibt es. Und sie selber ist auch so eine. Sie war auch in einer sehr frommen Gemeinschaft, ist wegen Äußerlichkeiten immer wieder angegangen worden. Und irgendwann hat sie gefunden, das kann es nicht sein. Hat dann aber gleich Theologie studiert und hat den Weg wieder reingefunden. Und hat dann gefunden, Gott hat mir gezeigt, diesen Leuten, denen könnte ich helfen, weil ich habe meine Vergangenheit auch verarbeiten musste. Ich habe den Weg zu Gott wieder gefunden und die Menschen, die mir im Weg gestanden sind, das habe ich können überwinden. Und ich denke, von dem werden wir noch mehr in Zukunft hören, wie ganz verschiedene Menschen eben in etwas innen bewegt werden, wo man sich gar nicht hätte vorstellen können, dass das so kann sein. Wieso, dass ich das jetzt sage? Als Pfarrer und an dem Text, den wir gehört haben, ja, Lukas, wie ist das genau gegangen? Der Geist Gottes, der hat dem Philippus gesagt, geh dort und dort her. Also das möchte ich noch ein bisschen genauer wissen. Aber es ist jetzt einfach mal so und ja, der Predigtext, die Geschichte von einer göttlichen Führung, fast eine Art noch Pfingsttext. Auf einer öden Landstrasse, weit ab von der Zivilisation, fängt sie an. Und dort dazwischen die Begegnung von zwei Menschen. Gottes Geist, oder wörtlich heisst es auch ein Bote, hat sie zusammengebracht. Aber eben, der Lukas hat das nicht berichtet, das ist ihm nicht wichtig, sondern mehr, was dann eben passiert ist. Zum Philippus kann man schon noch sagen, also ihm ist wirklich im wahrsten Sinn des Wortes das erste Mal der feste Boden von seinem Leben entzogen worden, weil da hat er jetzt ganz einen schrägen Auftrag bekommen. Der Philippus, er wird früher beschrieben als ein Mann mit vollem Glauben und Geist, ein weiser Seelsorger, ein guter Prediger, der in der Jerusalemer Gemeinde berufen worden ist als Mitarbeiter, als Helfer, wo sie dort zu wenig Leute hatten, um all die Leute zu betreuen, die sich in Jerusalem gesammelt haben, wo die 12 Apostel gesagt haben, wir können nicht alles selber machen, wir brauchen noch mehr Leute. Und das war sein Job gewesen. Also ein sicherer, ein gehobener Platz in der kirchlichen Karriereleiter von seiner Zeit. Ein Christ von der zweiten Generation, wo sich langsam erste Formen von Kirchenbildung, Kirchenordnung haben angefangen zu bilden. Dort war er. Aber das muss er jetzt loslassen. Er lässt los, um auf einer staubigen Strasse und Mittagszeit, in der Zürcher Bibel hat es geheissen, Menschenleer. Also was soll ein Mensch dort, was Mensch leer ist? Was macht er dort? Also ich hätte zuerst einmal zurückgefragt, hallo, Mittagszeit, dort ist sowieso niemand. Und dort ist es so öd und leer, also dort geht ein vernünftiger Mensch auch nicht her. Was soll ich dort? Und ja, ich habe mich das schon manchmal gefragt an einem Ort, was soll ich dort? Vielleicht haben sie sich auch gefragt. Und plötzlich passiert es dann, es gibt eine Begegnung, es gibt einen Kontakt, wo man nachher nicht mehr fragen muss, warum dass ich gerade an diesem Ort bin. Aber der Philippus, der Ort, wo er ist, also der ist voll daneben. Da kommt doch irgendwie noch eine zweite Person ins Spiel. Der äthiopische Kämmerer, heute würde man sagen ein Top-Banker, ein aufrichtiger, ein demütiger, gläubiger Mensch. Und das heisst, die Bibel hat auf Jerusalem wollen, zum Gott anbeten. Also seine Strecke, die ist dann also einiges mehr wie von Winti auf Lenk. Und es hat noch andere Reisemittel gegeben, ungefähr 2000 Kilometer von Äthiopien auf Jerusalem in der damaligen Zeit. Ein Verschnittener, das heisst, dass einer, der zum Eunuch gemacht worden ist, dass er in der Nähe von der äthiopischen Königin sein kann. Er ist ihr Vermögensverwalter. Und er macht sich auf den Weg. Und irgendwie spürt man aus dem Text heraus zwischen den Zielen, er will nicht nur anbeten auf Jerusalem, sondern es muss irgendetwas geben, das seine inneren Wunden heilt. Er ist mit sich als Mensch in seiner Situation, wo er ist, einfach nicht mehr zu Schlag gekommen. Und er hat etwas gesucht, um, ich würde es mal so sagen, mit seinem Schicksal, das er hat, sich können zu versöhnen. Und so macht er sich auf die Reise auf Jerusalem. Und am Ziel von seiner Reise kommt die grosse Enttäuschung. Obwohl er ein sehnsüchtiger Gottsucher ist, obwohl er Gott anbeten wollte, kommt er also in Uch und kein Zugang in den Tempel. Der Text, er weiß nicht. Aber Gesetze in den Mosebüchern sind schon ziemlich klar. Kein Entmannter soll in die Gemeinde des Herrn kommen, so redet das Gesetz. 5. Mose 23, 2. Und so ist er kurz drüber, aber schon wieder auf dem Heimweg. Aber jetzt schickt ihm eben Gott den Philippus über den Weg. Gott schickt ihm, der ausgestoßen worden ist im Tempel, vielleicht höchstens im Vorhof von der Frau hätte können sie jemand entgegen. So hat er sich wenigstens eine Schriftrolle gekauft. Die Abschrift vom Prophet Jesaja, die bleibt ihm aber ein Buch mit 7 Siegel. Und da würde ich noch etwas einwenden. Also der Kauf von dieser Schriftrolle, das ist also nicht billig. Und es war auch nicht einfach gewesen, zur damaligen Zeit, so eine Schriftrolle rüberzukommen. Die sind nicht einfach rumgelegen in den Gestellen der Tempelhändler, sondern das sind wirklich Unikat, Einzelanfertigungen. Ich glaube, wir reden, um es auf die heutige Zeit zu übersetzen, vergleichbar mit einem 5- bis 6-stelligen Betrag, den er sicher hat müssen zahlen für die Schriftrolle. Oder man kann es vielleicht auch so sagen, so eine Schriftrolle in Jerusalem zu kaufen, ist etwa gleich schwierig, wie wenn Sie ein Bild von Albert Anker oder von Paul Klee möchten. Es hat so Bilder rum und man wüsste, wo die Bilder sind. Aber ob man die kaufen kann, ist noch die zweite Frage. Ich denke, er tröstet sich auf dem Heimweg. Er fängt an zu lesen. Jetzt habe ich wenigstens die Schriftrolle. Ich habe das ein Schriftstück, wo die Juden, die Gott anbeten, die aus dem Gottesvolk kommt, jetzt finde ich vielleicht das, was ich suche. Und ich muss ihn bewundern. Wäre er ein moderner Mensch von heute, so hätte er wahrscheinlich die Schriftrolle nach den ersten Zielen wieder auf die Seite gelegt. Er hat es nicht verstanden. Also lesen hat er schon können. Und ich staune, der Eunuch, der ist wissbegierig, der ist lernbegierig, lebensbegierig, liest laut, vielleicht immer wieder buchstabiert, scheinbar so, wie er es von den Juden gelehrt hat, den Bibeltext, liest man laut und deutlich, damit er einem besser reingeht. Und Hebräisch war ganz sicher nicht seine Muttersprache. Also der ist sehr gebildet, dass er das eben auch hätte können. Er liest und versteht das Wort nicht. Bis er so unvermutig, der staubige und durstige Typ, neben dem Wagen läuft, hört und dann den richtigen Einstieg findet. Der Philippus beobachtet die Situation, weil der Geist sagt ihm, gang dem Wagen dort nach. Wie lang das ist, wissen wir nicht, weil die Reise ist ja relativ weit gewesen. Und der Philippus sucht nicht einfach gerade eine Antwort. Er braucht Zeit, er beobachtet, probiert festzustellen, was da läuft. Und so langsam merkt er, was Sache ist. Also ich stelle mir das so vor, der Eunuch hat immer wieder von vorne angefangen, hat den Text immer wieder gelesen, der in der Bibel zitiert war, aber er checkt es nicht, er versteht es nicht. Und der Philippus kommt das mit über. Und ich denke, dort nach einer Zeit ist ihm das Licht aufgegangen. Warum hat mich Gott, der Heilige Geist, in diese schräge, in diese unmögliche Situation hineingebracht? Und jetzt fragt er, also ich hätte Äthiopier jetzt nicht angeredet, verstehst du, ich hätte mit sie geredet, aber in den alten Sprachen gibt es die Form nicht. Und der Äthiopier ist erstaunt, dass da jemand ihn fragt und fragt zurück. Und der Philippus steht zur Verfügung. Er bezeugt und leitet die Schrift aus. Der Philippus ist bereit für die Fragen, wo er einfach eine Zeit einfach still mitgegangen ist. Und da kommt eben die hilfreiche, aber eben nicht die vorschnelle Frage. Verstehst du, was du da liest? Wie manchmal fragen wir so schnell, weißt du eigentlich, was du da machst? Vielleicht müssten wir manchmal noch ein länger beobachten und einfach mal schauen, vielleicht weiss der schon, was er macht, aber wir verstehen nicht, was der macht und wir müssen vielleicht mal schauen und nicht gerade einfach vorschnell reingehen. Ich denke, der Philippus hat genug lang gewartet, hat genug beobachtet und dann kann er die Frage stellen. Ich denke, er stellt sie eben auch, weil ich mir vorstelle, der Äthiopier hat immer wieder von vorne angefangen und hat nochmal wieder probiert, die Schriftstelle von dem Lamm, wo geführt wird und was heisst das, was muss man da reinlesen. Und dann sagt der Äthiopier, ja, wie kann ich verstehen? Wie soll ich das können verstehen? Und man merkt, ob man etwas versteht, ob es mein Leben betrifft, hat nichts zu tun mit meiner Intelligenz, mit meinem Wissen, sondern es geht auch um Erklärungen um Leute, die mir weiterhelfen. Der Leidenstext, der hier gelesen wird, ist vielleicht auch seine eigene Leidensgeschichte. Seine Geschichte von seiner eigenen Erniedrigung, dass er also in Uchen kein Leben weitergeben kann, dass er, so wie es in der damaligen Zeit eben war, dann auch keine Familie gründen konnte. Und so kommen die beiden ins Gespräch. Und der Philippus lässt sich von Gottes Geist einsetzen, auch ohne zu fragen, ob denn der Gesprächspartner wirklich ein Mensch, ein würdiger Mensch ist. Vielleicht geht der Philippus ja davon aus, also wenn einer Jesaja Schriftrolle kauft und liest, also dann ist das schon eine besondere Person. Gott grenzt nicht aus, ist für mich in diesem Text drin, und der Philippus grenzt auch nicht aus. Und so erklärt er einfach mit einfachen Worten den Hintergrund vom Jesaja-Text. Er erzählt von der Bedeutung und dem Auftrag, wo sich eben dem Prophetenwort dann auf Jesus übertragen hat, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also eigentlich das, was der Äthiopier in Jerusalem hat wollen holen, ein Trost, ein Gebet, einen Zugang zu Gott und nicht bekommen hat, enttäuscht umkehrt, kommt er jetzt da in der öden, staubigen Landschaft über. Und im Bibeltext heißt es, ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Im Alten Testament, und das muss ich auch noch einfügen, gibt es noch eine andere Stelle zur Situation vom Kämmerer. Und das hat ihm in Jerusalem auch niemand gesagt. Also wenn es dort ein bisschen einen anständigen Pharisäer oder einen Schriftgelehrten gehabt hätte, der sollen sagen, stopp, ein Eunuch, der darf in den Tempel rein. Hätte er nämlich im Jesaja weitergelesen, Kapitel 56, dann wäre er gestanden. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Also das wäre das absolute Trostwort gewesen für den Eunuch, wo Gott gesucht hat. Und er hat den richtigen Ort geschaut, in Jerusalem. Aber in Jerusalem hat man ihm das nicht gegeben, aus was für Gründen immer. Und jetzt, in der Wüste, auf staubiger Straße, kommt er das über. Dass auch er von Gott her ganz einen speziellen Platz hat. Dass Gott eben wirklich niemand ausgrenzt. Das ist noch erstaunlich. Und dann kommt die Frage der Fragen. Man merkt, der Eunuch, der Äthiopier, hat die Situation gecheckt. Weil wenn er fragt, wo das Wasser hat, was hindert uns, dass ich getauft werde? Also er hat den Zusammenhang verstanden und der Philippus hat da wirklich in kürzester Zeit katechetische Unterweisung gemacht, ersten Ranges. Und das macht der Philippus. Der verweist nicht auf Kirchenregeln. Ja, halt, stopp, bevor wir taufen, da müssen wir mal nochmal ein Taufgespräch haben und dann müssen wir den Katechismus noch anschauen. Und, nein. Er überspringt die Grenzen zum Fremden, ist aufmerksam und offen, ist einer, der den Weg und die Frage mit dem anderen teilen kann. Und dabei eben auch noch erzählen kann, was Christus für ihn ist. Und am Ende steigen beide zusammen ins Wasser. Und der Unterschied vom Volk, vom Rang und was da alles drin ist, ist verschwunden. Gemeinsam stehen sie vor Gott, der Fremde und der Bote, den er geschickt hat. Und jetzt ist Ihnen sicher aufgefallen bei der Schriftlesung, dass auf der Folie ein Teil gefehlt hat, aber du hast es gelesen. In den meisten Bibeln geht es vom Vers 36 geht auf den Vers 38. Es gibt Bibeln, wo dann der Vers 37 in Klammern steht, drei Pünktli und nichts. Der Vers 37 weiss man heute, der ist erst mehrere Jahrzehnte oder sogar mehrere hundert Jahre später eingefügt worden. Also jüngere Handschriften, wie die Ältesten, man die Älteste, wo das nicht drin ist, Und in den jüngeren Handschriften steht daneben, Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Eunuch antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also da finden wir in der Geschichte der Bibelentwicklung ein bisschen Kirchengeschichte. Also da ist das ein bisschen Katechismus und Bedingungen drin. Aber in dem ganz alten Text ist das nicht drin. Und ja, das zeigt auch etwas, wie weit und wie offen Gott ist, wie es manchmal schwierig ist, wie wir mit Kirchenordnung, mit Bedingungen umgehen. Ich weiss, ich war lange genug Pfarrer gewesen. Also ich will nicht eine Kirche leiten, die überhaupt keine Ordnung hat. Ich will nicht eine Kirche leiten, wo man nicht gewisse Sachen abgemacht hat. Also das fängt ja nur schon an bei den Regelungen, bei den Finanzen, was unsere Revisoren für Auflagen haben. In den über 40 Jahren, wo ich in der Kirche bin, habe ich das manchmal erlebt. Die Auflagen, die sind immer gekommen, nachdem irgendetwas schiefgelaufen ist. Also wo mal ein Kassier mit 200'000 Franken auf Kanarischen Inseln ist oder irgendetwas. Und auch andere Sachen. Aber es ist immer wichtig, dass wir auch den Menschen im Mittelpunkt haben. Ich würde Franz Schäfer als meinen bischöflichen Freund bezeichnen. Nur, dass er versteht, was ich jetzt sage. Aber beim Franz Schäfer diskutieren, ob man jemanden, der als Säugling getauft worden ist, nochmal taufen kann, das war also sehr schwierig gewesen. Beim Heiri Bolleter ist das schon so gewesen, wenn ich ihn gefragt habe, du, ich habe Menschen mit einem seelsorgerlichen Problem und die wollen wirklich nochmal getauft werden, hat der Heiri Bolleter gesagt, schau, du bist ordiniert, empfange Auftrag und Vollmacht, die Sakramente zu verwalten. Verwalte das Sakrament, Taufe und Abendmahl, das ist deine Verantwortung. Aber in der Kirchenordnung war es immer noch ein bisschen drin gewesen, eigentlich gibt es eine Wiedertaufe nicht. Und so bin ich eigentlich glücklich gewesen, wo man in den Anfangs der Jahrtausendwende eine neue Kirchenordnung gemacht hat, wo man das Problem endlich mal entschärft hat und gesagt, und das ist auch schön, dass das so in der Kirchenordnung steht, aus seelsorgerlichen Gründen ist es auch möglich, dass man eine Wiedertaufe machen kann. In diesen Streitereien von der Taufe habe ich manchmal gesagt, also, wenn das so wichtig ist, wie und was und wann, dann, liebe Christen, schauen, dass sie den Taufschein immer im Sack haben. Wenn er in den Himmel kommt, ist die erste Frage von Petrus, wer hat dich getauft? Wo bist du getauft worden? Bist du in einem Flussgewässer, in der Badewanne oder in einer Dusche oder bist du im Jordan getauft worden? Und alle, die schon in Israel waren, an dieser Taufanlage vom Staat Israel, muss ich einfach sagen, der Johannes der Täufer hat nicht dort getauft. Das war ein paar Kilometer weiter oben, weil wo man die eingerichtet hat, ist das vermimmtes Westjordanland. Also wer gefunden hat, ich habe jetzt die richtige Taufe im Jordan, der muss noch mal gehen. Nein, was fragt er? Wenn wir zu Gott kommen, ist ja wichtig, was hast du gemacht mit deinem Leben? Der Taufschein, der hat keine Bedingung, Bedeutung. Aber ich brauche das Beispiel eben schon, unsere drei Kinder, die sind alle von verschiedenen Leuten getauft worden. Und was sie mal gestritten haben um die Lego, ist der Mittler aufs Bödeli aufgestanden und hat seinen zwei Geschwistern gesagt, ihr seid jetzt ruhig, mich hat dann der Robi Seitz getauft. Der damalige Distriktvorsteher, wenn der gekommen ist, ist der immer zuerst mit den Kindern spielen, hat sich die Spielsachen zeigen lassen. Und er hat irgendwann entdeckt, der besondere Mann, den ich so gerne habe, und auch wenn wir an einer Konferenz sind, unsere Kinder gehen immer zum Robi Seitz, wenn er kommt, jetzt ist er, mag er nicht mehr so. Die anderen sind von anderen getauft worden, aber er hat gesagt, ich bin dann vom Robi Seitz. Und dann war Ruhe gewesen. Zählt alles nicht, ist alles nicht wichtig. Da wird plötzlich die Zuwendung von Gott zu uns Menschen verdrängt. Wenn man das nochmal vor Augen führt, was der Kämmerer in diesem Weg auf dem Wagen verstanden hat, da kann ich nur staunen. Und die Begegnung mit dem Eunuch, der hingeht, der neue Mensch in dieser öden Gegend, in seinem wüsten Leben, in seinem verkorksten Leben, er ist ein neuer Mensch. Und da kann man sich natürlich fragen, lässt sich das wiederholen? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber es lässt sich nicht machen. Solche Situationen können wir nicht einfach kopieren und nachmachen. Der Dreh- und Angelpunkt in dieser Begegnung redet davon, der Engel Gottes, der fängt die Geschichte an. Der Philippus wird neu mit hergeschickt. Der Geist Gottes weist ihn an, dem Wagen auf einsamer Straße nachzugehen. Und ich weiss es auch nicht, ich habe immer geredet von einer öden, staubigen Gegend und plötzlich ist da Wasser da. Und sie steigen ins Wasser. Es ist also nicht nur eine Pfütze oder eine Glunke gewesen. Man nimmt an, dass es wahrscheinlich auf dieser Strecke von Jerusalem auf Gaza an dem Ort ist, wo das heute Philippusbrunnen heisst. Also dort muss es eine Wasserstelle geben. Aber das ist alles nicht wichtig. Es geht ja darum, um an einem Menschen die Liebe und die Zugehörigkeit, dass er von Gott aufgenommen wird und angenommen wird, zuzuteilen und weiterzugeben. Was passiert, wenn wir Stimmen hören? Mach das, mach dieses. Oder ich habe einen Gedanken, soll ich das machen? Dann glaube ich, ist es natürlich, dass wir uns fragen, hat sich jetzt das in mir entwickelt, aus der Situation, kommt das von außen oder wie ist das? Und es gibt eigentlich nur einen Ratschlag in die Situation. Wenn Sie das Gefühl haben, da ist etwas dran, oder unsicher ist etwas dran, dann gibt es nur etwas. Beobachten Sie die Teil von dieser Ansage oder von diesem Bild oder von dieser Vision, die Sie haben, einmal als eine Ansage, einen Auftrag von Gott. Und wenn man unsicher ist, dann geht man im nächsten Schritt, man bittet Gott um ein Zeichen, zum Beispiel so, wie es der Gideon da hat, ich muss das noch ein bisschen genauer wissen. Also wenn du Gott mir Gideon den Auftrag gibst, dann sind die Fälle, die ich am Morgen auslege vor dem Hof, einmal müssen sie nass sein, einmal müssen sie trocken sein, ich muss ein Zeichen haben. Also wir können Gott bitten, gib mir Hinweis, dass da etwas dran ist oder ob es um eine Selbstinspiration handelt. Ich würde gerne mal so etwas machen, ich weiss es nicht. Und ich behaupte, und das gehört auch zu meiner Erfahrung, wenn man einfach den Weg weitergeht und etwas dran ist, dann werden Türen aufgehen, unerwartete, konkrete Situationen werden kommen und es wird so sein. Exemplarisch lässt sich aus dieser Geschichte einiges lehren. Der Philippus lässt sich auf eine Intuition, auf eine Stimme, auf eine Vision ein. Obwohl sie total schräg und daneben ist. Und er überlegt sich, ja, was ist, wenn ich sage, ja, ich bin in die Wüste rausgegangen. Die anderen fragen, hey Philippus, wie bist du? Wir hätten dich gebraucht, das war so streng gewesen. Und er sagt, ja, ich habe von Gott einen Auftrag gehabt. Und dann ist, ja, es ist niemand gekommen, ich bin wieder heimgekommen. Das hätte er ja wahrscheinlich auch nicht wollen. Aber der Philippus fragt nicht, er geht, er lässt sich darauf ein. Er macht die Probe. Er macht Probe, ob die Ansage, die er hört, das ist manchmal wie eine Blüte von einer Frucht. Und die Blüte allein, die kann uns zwar erfreuen, die sieht schön aus, aber aus einer Blüte sollte eine Frucht werden. Und der Philippus lässt sich darauf ein, passiert da noch mehr, wird da noch etwas? Und er merkt, dass etwas wird und Diskussionen erübrigen sich, ob das nötig ist oder nicht, da rauszugehen. Und dann läuft der Person, so wie es zum Auftrag bekommen hat, hinten an und beobachtet, schaut sich die Situation an, wie lange erfahren wir nicht, aber er ist dabei, er schaut. Und ich denke, erst nach einer Zeit vom Abwarten und vom Beobachten bringt er seine Frage an, vermutlich in einer Lesepause vom Äthiopier, weil er eben über das, was er liest, nachgedacht hat. Also der Text zeigt uns, Wir müssen das Christsein, die Christenheit nicht retten, aber wir können den ganzen Weg unterstützen. Nicht der Philippus bekehrt der Äthiopier, nicht der Philippus plant und entwirft das Konzept und wie wir das jetzt machen können, wie wir das tun müssen. Nicht wir machen den anderen Mensch neu und heil. Aber wir können Wegweiser, wir können Steigbügel sein, wir können Hilfe und Unterstützung sein. Dass ein Mensch neu werden kann, dass einem in einer Lebenswüste neue Quellen aufbrechen und immer wieder anfangen zu blühen und dann eben auch Früchte werden, das ist unserem Handeln entzogen. Das bewahrt uns vielleicht auch vor geistlichem Hochmut und es entlastet uns auch, letztlich die Verantwortung fürs Leben und den Glauben vom anderen zu übernehmen. Es bleibt das Wirken von Gott, aber was für uns bleibt, und das können wir beim Äthiopier und Philippus beobachten, wir sollen unsere Umwelt wahrnehmen, bereit sein, hingehen, in die Wüste, vielleicht mal schwitzen, nicht der Bequemlichkeit nachzugehen, sondern eben mal etwas Schwieriges auf uns zu nehmen. Vielleicht dann im richtigen Moment fragen, Antworten geben und wichtig am nächsten zuhören. Seine Fragen verstehen und auch als Fragen erkennen, wo man dann im richtigen Zeitpunkt kann erzählen kann, unsere Botschaft, meine Gemeinschaft mit Gott zu erzählen, wie es mir geht, was das mir bedeutet. Und ich denke, meistens ist es eben einfacher, wenn wir gefragt werden, wenn wir eben frag- und würdige Christen sind. Und Gott begleitet uns in dem ganzen Weg. Amen.